Grüß dich miteinander. Als ich in die Leitung der FG Schweiz gewählt wurde, hat mir niemand gesagt, dass ich so viel umeinander fahren muss. Also ich muss jetzt einen Antrag stellen für einen Chauffeur, weil ich heute Morgen gemerkt habe, das ist fein. Meine Tochter Carina und ihre Freund Dominik haben mich nämlich hierher gefahren und ich konnte mich für einen Gottesdienst vorbereiten. Das ist wunderbar. Ich habe mich wirklich gefreut über die Anfrage, damals aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich gerne bei euch im Gewatt bin. Es ist schon wieder 2 Jahre her seit eurem Jubiläum, habe ich gemerkt. Es gibt viele liebe Leute, die ich hier kenne. Dann komme ich einfach gerne in meine Heimat zurück. Also wir werden auch Nachmittag noch ein bisschen brauchen, um Dominik zu zeigen, wo ich herkomme, als Vorarlberger, dass er das ein bisschen im Auge hat. Und zuletzt habe ich natürlich, oder nicht zuletzt, habe mich wegen dieser Einsetzung gefreut von Dani und der Claudia. Uns verbindet eine lange gemeinsame Zeit, wir kennen uns schon Jahrzehnte. Er war in der Muttergemeinde, wo Dornbirn gegründet worden ist und hat uns am Anfang immer wieder geholfen, ist in Gottesdiensten hat Musik gemacht und so weiter. Das hat dann ungefähr so ausgesehen. Also das war bei unserer Einsetzung, das ist genau 22 Jahre her. Ja, ich habe mir schon gedacht, als ich dann wirklich vernommen habe, dass er jetzt den schwarzen Gurt hat, ob ich wirklich so kommen soll, weil es kann nachher schon schlimm rauskommen für mich. Aber ich habe gedacht, ich wage es jetzt. Er hat bei uns dann auch die erste Predigt gehalten, das hat er nicht gewagt, Rineck, bei uns ist das gegangen. Und Jesus hat ihn extrem herausgefordert. Wir haben nämlich zu dieser Zeit immer wieder Obdachlose im Gottesdienst gehabt, die nicht ganz nüchtern waren. Und die haben sich dann gut einklinken in die Predigt. Aber er hat das ganz souverän gemeistert. Zu einem späteren Zeitpunkt hat die FG Fischb, und ich freue mich auch riesig, dass die Fischber da sind, einen Pastor gesucht. Sie haben uns ein paar Mal angefragt, aber wir haben einfach gemerkt, es ist nicht dran jetzt, ob schon ins Wallis enorm lieb und am liebsten gegangen wäre. Und ich war zu einem Seminar im Wallis und wir haben wieder mit den Ältesten oder mit einem Ältesten darüber geredet, über eine Pastorensuche. Und es hat mich wirklich selber bewegt und ich bin ins Bett und habe nicht schlafen und habe so gebetet und plötzlich hatte ich Rohners vor Augen gehabt. Und so wie Jesus würde sagen, die will ich ins Wallis setzen. Also solche Erlebnisse habe ich äußerst selten. Und ich habe nicht gewusst, ob das von Gott ist oder nicht. Und ich habe dann den Ältesten übernachtet und habe mir das beim Frühstück dann erzählt. Ja, prüfe das mal, ich weiß nicht. Und es ist passiert. Rohner sind berufen worden ins Wallis und haben eine gute Zeit gehabt dort. Und jetzt suchen sie wieder Fischber. Und ich bete wieder mit. Und ihr auch, oder? Gut, ich habe mir überlegt, Dani, also das ist meine erste Einsetzungspredigt, die ich halte. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt Dani müsste reduzieren auf ein Wort, was wäre das Wort? Ich habe nicht lange überlegen, es wäre das Wort Gnade. Gnade. Gnade ist ja das Wort im christlichen Leben. Gnade, auf dem Fundament stehen wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Gnade bedeutet ja, dass wir auf eine ganz unverdiente Art und Weise überreich beschenkt werden. Wahrscheinlich können die meisten von euch irgendwelche Bibelstellen sind mit Gnade. Und wenn man fragt, was Gnade symbolisiert, dann sagen die meisten, ja, das Kreuz. Aber paradoxerweise merke ich, je länger ich Christ bin, desto mehr. Viele Christen tun sich enorm schwer, Gnade wirklich in ihr Leben zu integrieren. Also ich merke, die meisten Christen sagen, wenn Gnade genannt wird, ja, kenne ich, okay, jawohl, Jesus ist für mich gestorben und ja, da habe ich Gnade erlebt. Aber sie leben in ihrem Alltag aus einem Leistungsdenken heraus. Und nicht aus Gnade. Und eine der grössten Tragödien, die ich erlebe, und ich komme jetzt in sehr vielen Gemeinden umeinander, ist, dass die Gemeinde von Jesus eigentlich der Ort wäre, wo man Gnade sehen sollte und Gnade erleben sollte. Und genau dort findet man es oft nicht. Nur ein kleiner Überblick über die Woche, bei 1000 Kilometer gefahren. Ich komme meistens in Gemeinden, weil es Probleme gibt. Und so ein paar Gnadenaspekte, wo eben Gnade fehlt. Da wird auf dem Versagen von anderen umeinander geritten. Es ist unglaublich. Da werden andere einfach abgeurteilt und herzlos kritisiert. In der Gemeinde von Jesus. Wir unterstellen einander falsche Motive, obwohl man das Motiv des anderen nicht wirklich erkennen kann. Also ich merke das bei mir schon, dass ich mir schwer tue, genau zu wissen, welche Motive mir jetzt wieder geritten haben. Aber ich weiß ganz genau, was für falsche Motive der andere hat. Und wenn etwas schiefläuft und jemand verletzt wird, dann kann man umeinander schmollen und die Gemeinde verlassen. Und wieder so ein Aspekt, man schaut so selbstgerecht auf die schlimme Welt da draussen. Und wir sind ja so viel besser. Alles Aspekte, wo Gnade fehlt. Gnade wäre eigentlich die grösste Stärke, die die Gemeinde von Jesus hat. Die grösste Stärke. Aber Gnade ist etwas Gefährliches. Man kann nämlich Gnade missbrauchen, das geht. Und wegen dem tun sehr viele Christen dazu neigen, Gnade zu relativieren, dass sie nicht mehr so gefährlich ist. Aber damit nimmt man ihre Substanz weg. Das Reich Gottes besteht oder steht auf der Gnade. Und nimm Gnade weg, dann nimmst du das Fundament vom Reich Gottes weg. Und wegen dem möchte ich mit euch heute Morgen Gnade mal neu durchbuchstabieren. Das Volk Gottes lebt von der Gnade Gottes. Kannst du das Bild einblenden? Jawohl, super, wunderbar. Ab Pfingsten hat Petrus eine Predigt gehalten. Viele würden wahrscheinlich, wenn sie die Predigt lesen, sehr schnell sagen, das war nicht eine Predigt von Gnade, das war eine Predigt von Gericht. Er hat nämlich den Leuten gezeigt in Jerusalem, ihr seid schuldig. Ihr habt den Messias gekreuzigt. Ihr habt den Sohn Gottes abgelehnt. Und die Leute waren tief betroffen von dieser Botschaft. Und sie haben gefragt, Petrus, was sollen wir jetzt tun? Haben wir noch irgendeine Chance bei Gott? Gibt es für uns noch Gnade? Und Petrus hat gesagt, natürlich. Steht zu dem, was ihr da habt. Nehmt die Vergebung von Jesus in Anspruch. Kehrt um. Und glaubt, dass Jesus der Messias ist. Und zum Zeichen von diesem Glauben, lasst euch taufen. Macht es sichtbar. Und ihr erlebt Gnade. Gnade von einem Neuanfang. Und die Juden, die haben das Schlimmste gemacht, was man machen kann. Jesus gekreuzigt. Und 3000 Leute haben die Gnade wollen. Und haben eine Entscheidung getroffen für Jesus. Und haben sich taufen. Und damit sind sie in den Lebensraum der Gnade eintreten. Und jetzt merke ich, bei vielen Christen ist es so, dass sie denken, Gnade ist dazu da, dass sie gerettet werden. Und nachher braucht es die nicht mehr. Nachher soll ich gehorsam sein, soll ich nachfolgen, soll ich und darf nicht und so weiter. Aber die ersten Christen sind im Raum der Gnade eingetreten durch ihre Entscheidung, dass sie glauben, dass Jesus ihr Messias ist. Und nachher ist ihr ganzes Leben geprägt worden von dieser Gnade. Und ich möchte mit euch eine Stelle anschauen heute Morgen. Die kennen wahrscheinlich alle sehr gut schon. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Wer jetzt aufmerksam mitgelesen hat, mitgelost hat, hat sich wahrscheinlich gefragt, ja, aber wo kommt denn in diesem Text Gnade vor? Das Wort selber kommt nie vor. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass der Text trotzt von Ausdrücken von Gnade. Ich werde heute Gnade sehr einseitig und das Fernrohr auf diesen Text anschauen. Es gibt noch viele andere Aspekte von Gnade, die wird dann der Dani und der Frank euch weitergeben. Aber schauen wir jetzt mal den Text aus der Sicht der Gnade an. Das erste unverdiente Geschenk, das die Christen dort erlebt haben, ist das Geschenk, gut, dass wir einander haben. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas ganz Zentrales, Wichtiges. Nochmal ein paar Aspekte aus diesem Text. Sie bleiben beständig in der Gemeinschaft. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und zwei Kapitel später lesen wir noch, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das klingt ganz schön romantisch. Weil Gemeinschaft kann ja furchtbar anstrengend sein. Gemeinschaft kann viel kosten. Und ich sehe heute eine Tendenz unter den Christen in Europa, dass man der Gemeinschaft aus dem Weg geht. Man kann ja einen Gottesdienst im Internet anschauen. Da höre ich auch eine Predigt. Und muss mich nicht ärgern über all die Typen nicht mehr, die so schräg sind, oder? Aber die ersten Christen, die haben irgendwie eine Gemeinschaft anders gesehen. Sie haben gesehen, das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Durch den Glauben an Jesus werden wir Mitglied in der Familie Gottes und wir dürfen uns Kinder von Gott nennen. Und wir gehören zu dieser Familie und wir sind stolz auf die Familie und wir wollen bei dieser Familie dabei sein. Wisst ihr, in einer Gemeinde ist man nicht zuerst mal Pastor. Ältesten, Diakon, Ressortleiter, Mitarbeiter und dann noch die unterste Ebene, Gottesdienstbesucher. Nein, in der Gemeinde leben wir das Geschenk der Gemeinschaft von Gott. Wir sind zuerst mal Brüder und Schwestern. Wir sind auf Augenhöhe miteinander. Und wir brauchen einander. Egal, was für eine Aufgabe man dann hat in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Natürlich hat der Pastor andere Aufgaben als andere Gemeindeglieder. Pastor, Älteste, sie haben den Auftrag von Gott, sich um das Gnadengeschenk Gemeinschaft zu kümmern. Sie haben die Aufgabe zu leiten, Brüder und Schwestern zu lieben, sie zu schützen, zu versorgen. Aber das Umgekehrte eben auch. Jedes Gemeindeglied hat auch den Auftrag, die ältesten Pastoren zu lieben, zu respektieren, zu achten, für sie zu beten. Ich sage bei uns in der Gemeinde oft, die haben halt so eine gute Leitung, wie die für uns betet. Wir sind nur blinde Blindenführer, wenn ich Gott Gnade schenkt. Und so wird die Gemeinschaft, wenn sie so gelebt wird, wie Gott sie schenkt, wird immer wieder neu zu einer Gnade. Und wenn eine Gemeinschaft aus dieser Gnade herauswächst, dann soll sie die Gnade widerspiegeln. Und für mich gibt es drei Begriffe, die eine Gemeinschaft in der Gemeinde immer wieder ausdrücken soll. Das ist gegenseitige Liebe, gegenseitige Annahme und gegenseitige Vergebung. Annahme ist nötig, dass wir den anderen einfach mal so nehmen, wie er ist. Gott macht jetzt das Gleiche mit uns auch, oder? Er nimmt uns auch mal so, wie wir sind. Liebe bedeutet für mich, der andere ist mir wichtig. Ich will verstehen, wie es ihm geht. Ich will ihn begleiten. Und trotzdem, dass Liebe und Annahme vorhanden ist, sind wir immer eine Gemeinschaft von Sündern. Und als Sünder werden wir einander verletzen. Es geht nicht anders. Das ist immer ein völlig romantisches Bild von Gemeinde. Es wird nicht alles rundlaufen. Wir werden aneinander schuldig. Aber da ist jetzt wichtig, dass wir das leben, was wir von Jesus her immer erleben. Das ist nämlich, wenn wir zu unserer Schuld stehen, dass er vergibt und uns reinigt von allem anderen, auch noch, was wir noch nicht mal gecheckt haben. Also, dass wir in dieser Vergebung miteinander umgehen, statt zu vergelten, statt nachtragend zu sein. Und das muss von beiden Seiten passieren. Von Pastorenseite her und von Gemeindegliederseite her. Weil wir sind einfach mal Brüder und Schwestern auf Augenhöhe. Setzt immer wieder alles dran, dass die Gemeinschaft in dieser Gemeinde ein Raum der Gnade ist, der widerspiegelt, was wir bei Jesus erleben. Und ihr werdet Freude haben an dieser Gemeinde. Immer wieder neu. Aber wir haben es nicht im Sack. Wir haben nicht mal den Raum der Gnade und dann hat man es für immer. Sondern es ist jeden Tag eine neue Entscheidung von jedem von uns. Und dazu ist so auch die Einsetzung von Owners dienen. Aber sie allein können das nicht machen. Das geht nicht. Ich komme zum zweiten Buchstaben. Wahrscheinlich würden die meisten die zwei Worte Gnade und Nachfolge nicht zusammenbringen. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass mit Jesus dürfen unterwegs sein, im Staub vom Rabbi Jesus dürfen zu laufen, ist ein riesiges, unverdientes Geschenk. Es ist ein Vorrecht, mit dem Jesus dürfen zu leben. Nochmal ein paar Aspekte aus Apostelgeschichte 2. Die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Ein paar Verse weiter, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Gnade von der Gemeinschaft führt zur Gnade von einem gemeinsamen Können nachfolgen. Und ich merke in meinem Leben immer wieder, mit anderen zusammen zu beten, in einer Gebetsgemeinschaft, ist eine andere Dimension, als wenn ich selber bete. Mit anderen zusammen Gottes Wort studieren und darüber zu diskutieren und austauschen, bringt eine andere Tiefe, als wenn ich für mich einfach nur die Bibel lese. Und mit Geschwistern zusammen ein Familienfest zu feiern, nämlich die Lösung von Jesus im Abendmahl, das geht viel tiefer, als wenn ich Jesus danke, dass er mir gelöst hat. Ein guter Freund von mir, er war einer der Ersten, der zu tun bin, ist zum Glauben gekommen. Uns verbindet jetzt 22 Jahre miteinander unterwegs sein im Nachfolgen von Jesus. Er hat vor, es ist etwa 6 Wochen her, die Diagnose bekommen, ALS zu haben. Das ist unheilbare Krankheit, die innerhalb von 3 bis 5 Jahren, wenn der Normalverlauf ist, zum Tod führt. Er ist 39, Vater von 3 kleinen Kindern. Und ich war gestern wieder ein paar Stunden bei ihm. Und er hat mir am Schluss einfach gesagt, weißt du, was für ein Geschenk das ist, dass ich nicht Jesus allein nachfolgen muss, sondern seine Brüder und Schwestern habe. Und ich kann beten, wo wir miteinander unterwegs sein können. Es ist eine Gnade, miteinander für Nachfolge von Jesus zu stehen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich merke halt in meinem Leben die Tendenz, dass ich mich verrenne, dass ich mich verirre, die ist extrem gross. Und ich bin froh, dass ich Brüder und Schwestern neben mir habe, die mich so fest lieben, dass sie mir helfen, auf dem Weg zu bleiben. Dass sie sagen, du, ich habe den Eindruck, dass du dich da nicht gut entwickelst. Denk mal darüber nach. Es ist ein Geschenk, solche Freunde zu haben. Und ich glaube, das brauchen wir. Und ich bin überzeugt davon, für viele von euch kann der Dani und Claudia zu einem grossen Segen werden, zur Ermutigung werden, in der Nachfolge. Und ich bin fest davon überzeugt, viele von euch können für sie eine grosse Ermutigung und ein Schutz werden, auf dem Weg zu bleiben. Eine besondere Gnade finde ich in dieser Gemeinde, dass ihr mit einem Pastorenteam arbeiten könnt. Ein Pastorenteam macht nicht alles einfacher. Manchmal macht es so viel schwieriger. Aber die Schönheit von Jesus wird mehr sichtbar in so einem Team. Wo auch Pastoren einander gegenseitig zur Seite stehen und miteinander können vorwärts gehen. Für mich ist Nachfolge ein Geschenk, ein Vorrecht, dass ich mit Jesus unterwegs sein darf. Und jetzt kommen wir zum Buchstaben A. Das A steht in der Mitte von diesem Wort. Und ich habe es gefüllt mit Anbetung. Für mich ist es Gnade, dass ich mich als sterblicher Mensch einem heiligen, lebendigen Gott darf zuwenden und ihn darf anbeten, ohne seinen Tod umfall. Sich freuen an Gott bringt so viel Tiefe in unser Leben hinein. Weil wir sind genau für das geschaffen worden, uns zu freuen an unserem Gott. Und Anbetung bedeutet letztlich nichts anderes als ein Ja zum Bekenntnis. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und das ist eigentlich total befreiend. Ich sage meiner Frau immer wieder, wenn ich etwas weniger an mich denken würde, dann hätte ich 90% weniger Probleme. Weil die meisten Probleme habe ich, weil sie mich irgendwie betrifft und ich darüber nachdenke. Ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, als Christ kann ich mich ganz schnell um alles Mögliche drehen. Und alles, ausser Gott im Zentrum, ist ein Götze. Und das ist eigentlich völlig wurscht, ob das eine Person ist, ob das eine Sache ist, ob das ein Anliegen ist. Es wird zum Götze und macht uns gefangen. Aber das Problem ist, wir merken es oft nicht, dass etwas anderes ins Zentrum rückt, weil wir in einer Welt leben, wo ja das normal ist, dass etwas anderes im Zentrum ist. Da kann mich plötzlich um einen Anschlag mit Fragen, werde ich denn schon wahrgenommen? Wie schätzen mich die anderen ein? Komme ich denn schon nicht zu kurz? Und so können wir gefangen sein uns selber mit solchen Fragen. Als Pastoren finde ich eine Gefahr besonders schwierig. Dass nämlich der Dienst für Gott zu Gott wird. Dass der Dienst für Gott im Zentrum steht und nicht die Beziehung zu Gott. Und ich mache dir, Dani, Claudia, Frank, Benny, mit euren Frauen viel Mut. Setze Prioritäten immer wieder so, dass diese Beziehung gut ist. Dass diese Beziehung wächst. Weil die Gemeinde wird dafür dankbar sein. Und euch als Gemeinde möchte ich sagen, ermutigt eure Pastoren, Tage von der Stille zu nehmen. Gebt ihnen Freiraum, Beziehung zu pflegen zu ihrem Gott, ohne Agenda. Ihr werdet profitieren. Weil wenn Gott im Zentrum steht, von den Pastoren, fließt Gottes Wort zu der Herde. Und die Herde wird gut ernährt. Der Musiker Graham Kendrick hat sich sehr intensiv mit Anbetung auseinandergesetzt, hat dann auch ein Buch geschrieben mit dem Titel «Anbetung als Lebensstil». Und er hat gesagt, Anbetung bedeutet letztlich, ein Mensch zu sein, der sich ganz Gott hergibt. Indem er, wie ein Toter, keine egoistischen Ansprüche mehr stellt, sondern sich an Gott freut. Auf Gott ausgerichtet ist. Irgendwie scheint es mir, die ersten Christen haben eine ähnliche Sicht gehabt. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und das hat Auswirkungen gehabt bis außerhalb der Gemeinde. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Anbetung bedeutet, die Liebe zu Gott auszudrücken für das, was er ist, für das, was er sagt, für das, was er tut. Und der Blick wird viel grösser, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, als mit uns selber. Und ein Lebensstil der Anbetung führt immer auch ins Handeln hinein. Nämlich ins Nächste. Ins Dienen. Viele würden jetzt auch wieder Gnade und Dienen nicht zusammenbringen. Aber dass ich überhaupt dienen kann, ist eine Gnade. Wenn ich jetzt an meinen Freund denke, wenn der Verlauf der Krankheit so ist, wie er normalerweise ist, wird nur noch der Kopf funktionieren. Und seine ganze Muskulatur, sein ganzer Körper wird gelähmt sein. Dass ich gesund davor darf stehen, heute Morgen, das ist Gnade. Dass uns auf diesen 300 Kilometern heute Morgen hierher fahren, kein Unfall passiert ist. Das ist Gnade. Das ist doch nicht selbstverständlich. Dass ich etwas habe, das ich teilen kann mit anderen, ist Gnade. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Da ist der Fokus jetzt speziell auf das Teilen von materiellen Gütern gewesen. Aber es geht grundsätzlich um das, was ich habe, mit anderen Teilen, die Mangel haben. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Das, was ich habe, sind Gnadengeschenke. Meine Fähigkeiten, mein Besitz, meine Kraft, meine Zeit. Ich bin nur Verwalter von dem. Es gehört alles Gott. Und dann hat man es für die Verwaltung gegeben und ich darf jetzt anderen dienen damit. Wir begegnen so viele Christen, die sind zutiefst davon überzeugt, der Lohn gehört mir, dafür bin ich am Arbeiten. Und dann sage ich, ja, aber wer hat dir die Fähigkeit gegeben, zu arbeiten? Wer hat dir den Job gegeben, dass du überhaupt für dein Arbeiten etwas bekommst? Es gibt nämlich viele, die arbeiten ganz viel, bekommen aber nichts. Es ist doch, wir sind abhängig von Gott. Und er beschenkt uns immer und immer und immer wieder. Johannes schreibt, wir haben Gnade erfahren. Gnade um Gnade um Gnade. Kommt mir immer so vor wie ein Meer, die Wellen, die kommen. Sie kommen und kommen und kommen. Und jetzt ist es ein Vorrecht, eine Gnade, mit anderen dürfen zu teilen. Etwas dürfen weiterzugeben. Und das ist jetzt auch ganz wichtig für eine Gemeinde. Pastoren sind nicht einfach dafür da, der Gemeinde zu dienen. Sondern Brüder und Schwestern sind dafür da, einander zu dienen. Und Pastoren sollen vor allem helfen, jedem seinen Platz zu finden, wie er mithelfen kann, damit der Leib von Jesus richtig, gesund, gut funktionieren kann. Dass jeder seinen Platz einnehmen kann. Und dann wird das Dienen wieder zur Anbetung. Paulus sagt nämlich im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 23, alles, was ihr tut, also bügeln, abwaschen, Autofahren, baden, was könnte man noch? Essen. Alles, was ihr tut, alles tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Dann wird es wieder zur Anbetung. Also Gott hat uns in eine Dienstgemeinschaft berufen, wo Gnade geteilt wird miteinander. Aber wir sollen die Gnade nicht nur untereinander teilen, sondern auch mit denen außerhalb. Evangelisation. Die ersten Christen waren so begeistert von der Gnade, die sie in Jesus erlebt haben, dass es denen gar nicht in Sinn gekommen wäre, das jetzt nicht mit anderen zu teilen, die das noch nicht verstanden haben oder noch nicht gehört haben. Die haben das müssen weitergeben. Wir lesen, der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Die haben vorher noch das Evangelium müssen hören, damit sie dann gerettet werden können. Und dann zwei Kapitel später, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ich bin zur tiefen Überzeugung gekommen, je klarer ein Christ erkennt hat, dass er wirklich nur aus Gnade gerettet wird, ohne irgendetwas anderes, desto begeisterter wird er sein und desto freier wird er das anderen weitergeben. Dann wird Evangelisation und Mission nicht ein Gebot sein, ein Auftrag, sondern nur noch eine logische Folge. Es ist einfach nur noch eine logische Folge. Weil ich muss das teilen. Es geht einfach nicht anders. Ich muss es teilen. Unser Sohn hat gerade so Erfahrung gemacht. Die haben ihren Sohn gerade einsegnen vor kurzem. Und dann hat er einen alten Arbeitskollegen eingeladen zu diesem Kindersegnungsgottesdienst. Und er betet jetzt seit 7 Jahren für den Arbeitskollegen. Und am nächsten Tag schreibt mir der Arbeitskollege eine E-Mail. Er war so tief berührt vom Gottesdienst, er will jetzt anfangen, die Bibel lesen, wie er das anfangen soll. Und jetzt ist er dran. Und unser Sohn hilft ihm. Sie treffen sich jede Woche. Er ist noch nicht gläubig. Aber er ist auf dem Weg. Und das ist normal, das muss man teilen. Wenn wir als Gemeinde so leben, dann wird die ganze Gemeinde, und ich liebe den Satz, die ganze Gemeinde erlebt Gottes Gnade in reichem Mass. Also wenn ich euch so anschaue, bin ich überzeugt davon, ihr wollt das, oder? Ihr wollt das. Ja. Die ganze Gemeinde erlebt Gottes Gnade in reichem Mass. Gott führt sein Volk immer in die Freiheit. In die Freiheit vom Raum der Gnade. Und das wünsche ich euch. Und ich bin überzeugt, Dani und Claudia werden ihren Teil versuchen, dazu beizutragen, dass das weiterhin so ist und noch in reicherem Mass passieren kann. Ich will beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein unglaublich grosszügiger Gott bist. Dass du uns praktisch nie so behandelst, wie wir es verdient hätten. Immer ist deine Gnade dahinter. Dein unverdiente Beschenken von uns. Und wir danken dir für diese Gemeinde hier. Wir danken dir, dass die Gnade, die du schenkst, hier sichtbar wird. Und wir bitten dir, dass sie in Zukunft in noch reicherem Mass sichtbar wird und Auswirkungen hat auf das ganze Umfeld hier. Amen.